Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Tagesthemenwoche. Schön, dass Sie dabei sind.
Einen guten Abend.
Das Bürgergeld vom Kopf auf die Füße stellen, das versprach Friedrich Merz im Bundestagswahlkampf. Es sei zu teuer und biete zu wenige Anreize zu arbeiten. Nun muss die neue Bundesregierung zeigen, wie sie das Bürgergeld genau anpackt, dreht und wendet. Der Koalitionsvertrag soll dabei die Richtung vorgeben. Beispielsweise soll gegen Arbeitsverweigerer vorgegangen werden und neu angekommene Flüchtlinge aus der Ukraine sollen nicht mehr direkt das Bürgergeld erhalten, sondern den rund 100 Euro geringeren Betrag von Asylbewerbern. Am Wochenende überraschte nun CSU-Chef Söder die Koalition mit einer weiteren Forderung, die ukrainische Flüchtlinge betrifft, die schon länger bei uns leben. Oliver Sallet und Matthias Schüke.
Hilfspakete für die Ukraine. Beim Blau-Gelben Kreuz in Köln packen ehrenamtliche Helfer ein. Stromgeneratoren, Krankenbetten und Drogerieprodukte gehen täglich ein- bis zweimal in Richtung Osten. Dass CSU-Chef Söder nun das Bürgergeld für alle ukrainischen Flüchtlinge kürzen will, bei den Ukrainern in Deutschland sorgt das für Existenzängste, sagt die Vorsitzende des Vereins.
Jetzt merken die, man möchte sie auch nicht hier haben. Und dass die zurückkehren müssen in genau diese prekäre Situation, wo da noch mehr Angst eigentlich um das Leben herrscht.
Knapp 47 Milliarden Euro kostete das Bürgergeld den Staat im vergangenen Jahr. Davon fallen 24,7 Milliarden auf Deutsche und 22,2 Milliarden auf Menschen mit ausländischem Pass. 6,3 Milliarden Euro davon auf Ukrainer. Die Kosten sollen runter, irgendwie. Zwar plant die Bundesregierung bereits, bedürftigen Neuankömmlingen aus der Ukraine statt Bürgergeld nur noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu zahlen. Im ZDF-Sommerinterview forderte CSU-Chef Söder gestern bei Kürzungen im Bürgergeld noch einen Schritt weiter zu gehen.
Und zwar am besten nicht nur für die, die in der Zukunft kommen, sondern für alle, weil es die einzige Land der Welt ist, dass das so stattfindet. Deswegen sind bei uns auch so wenig Menschen aus der Ukraine in Arbeit, obwohl sie gute Ausbildung haben.
Doch im Koalitionsvertrag ist nur von Kürzungen für Neuankömmlinge die Rede. SPD-Chef Klingbeil möchte in Washington eigentlich lieber über Zölle sprechen. Zum Bürgergeld schmallippig.
Mancher Vorschlag, der jetzt in den letzten Tagen gemacht wurde, trägt, glaube ich, nicht dazu bei, dass wir in der Koalition gemeinsam vorankommen.
Der ukrainische Botschafter in Deutschland warnt, mit der Debatte mache man ukrainische Flüchtlinge pauschal zum Sündenbock.
Es ist auch mein Gefühl, dass für diese Bundesregierung sehr wichtig ist, dass die Ukrainer sich integrieren, dass auch Berufsanerkennung voranschreitet, was zu einem Riesenproblem geworden ist für meine Landsleute.
Ein Fingerzeig auf das deutsche Bürokratiemonster, das Menschen den Einstieg in die Arbeit erschwert. Das Bürgergeld müsse ganz grundlegend reformiert werden, meint die Wirtschaftsweise Veronika Grimm.
Wir müssen insgesamt beim Bürgergeld eben dafür sorgen, dass der Arbeitsanreiz wieder größer wird und dass eingespart wird.
Große Sparerwartungen dürfe man beim Bürgergeld jedoch nicht haben, sagt die Expertin. 4 Milliarden Euro seien möglich, nicht nur bei den Ukrainern, sondern vor allem auch bei deutschen Leistungsempfängern.
Und dazu spreche ich mit dem Chef des Bundeskanzleramts, Thorsten Frei von der CDU. Guten Abend, Herr Frei.
Schönen guten Abend, Herr Fuest.
CSU-Chef Söder sagt, auch Ukrainer, die bereits bei uns Bürgergeld erhalten, sollen das nun nicht mehr bekommen. SPD-Chef Klingbeil hält dagegen. Ihre Aufgabe als Kanzleramtschef ist es ja, die Koalition zusammenzuhalten. Wie kommen denn da CDU, CSU und SPD zusammen?
Ich glaube, dass wir da ganz gut zusammenkommen. Wenn Sie das Interview von Markus Söder verfolgen, dann sehen Sie, dass er einen wichtigen Debattenbeitrag geliefert hat. Er hat aber auch regelmäßig daran erinnert, dass selbstverständlich der Koalitionsvertrag gilt und im Bereich des Rechtskreiswechsels für die Bürgerkriegsflüchtlinge, die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, gilt eben, dass wir diesen Wechsel für die vornehmen möchten, die neu zu uns nach Deutschland kommen, und zwar mit dem Stichdatum 1. April. Und insofern ist das mal die Grundlage in der Koalition.
Genau, Sie sagen es. Bei dem Punkt scheint es ja Einigkeit zu geben, so wie auch im Koalitionsvertrag verabredet. Aber Markus Söder geht ja weiter. Und wenn man Sie richtig verstanden hat, dann können Sie sich dem durchaus auch anschließen. Also nicht nur die, die jetzt neu seit April nach Deutschland kommen, sondern auch diejenigen, die schon da sind und bereits Bürgergeld erhalten, dass die das nicht mehr bekommen. Ist das so?
Ja, aber wenn Sie einen Koalitionsvertrag haben, dann dürfen Sie natürlich jederzeit auch darüber hinausdenken. Es ist so, dass man sich mit dem Thema beschäftigen muss. Aber wenn wir uns nicht verständigen könnten, dann gelten selbstverständlich die Verabredungen des Koalitionsvertrages. Daran rüttelt niemand. Und deswegen werden wir auch dieses Thema gut durch die Tür bekommen.
Das heißt, das Nein, das heute auch nochmal vom SPD-Chef Klingbeil kam, aktuell wirklich zu dieser Forderung, das sehen Sie noch nicht so fest?
Nein, er hat sich dazu geäußert, das nehme ich zur Kenntnis und das ist ja auch sein gutes Recht. Also nichtsdestotrotz ist es so, dass man in einer Koalition natürlich offen über die Punkte sprechen kann, die man für richtig und notwendig erachtet und genau das hat Markus Söder getan. Insofern erwächst daraus für sich genommen noch kein Konflikt in der Koalition. Ich glaube, dass wir dieses Thema, genauso wie das Thema Bürgergeld insgesamt, das wir uns in der zweiten Jahreshälfte vorgenommen haben, dass wir das gut in der Koalition verständigen werden und dass die Koalitionspartner von ihren jeweiligen Ausgangspunkten da auch zu einem gemeinsamen Standpunkt sich entwickeln werden.
Inhaltlich darüber zu sprechen, zu diskutieren oder auch zu einer anderen Lösung als im Koalitionsvertrag zu kommen, das ist natürlich möglich in einer Koalition. Lars Klingbeil hat aber heute nochmal betont, er hätte das lieber nicht öffentlich getan. Ausgelöst wurde die erneute Debatte über das Bürgergeld ja aber am Wochenende von CSU-Chef Söder im ZDF-Sommerinterview. Ist es da in Ihrem Sinne, Sie auch als Kanzleramtschef, der die Koalition zusammenhalten möchte, dass es eine solche Debatte von den Parteispitzen öffentlich gibt, dass die öffentlich ausgetragen wird? Denn das ist ja eigentlich das, was Sie an der Vorgängerregierung der Ampel oft kritisiert haben.
Ja, ich glaube, Herr Fuß, das ist immer eine Frage des Umgangs, auch eine Frage des Tons. Ich finde, es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn auch Parteivorsitzende wichtige Debattenbeiträge liefern, wenn sie versuchen, auch auf die Meinungslage in der Bevölkerung einzugehen, das abzubilden, Vorschläge für die weitere Zusammenarbeit in der Koalition zu machen. Und ich habe jetzt hier keine Missstimmung wahrgenommen, sondern das sind Debattenbeiträge. Wir haben Meinungen gehört und das werden wir zusammenführen. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel.
Dann lassen Sie uns auf Ihre Forderung den womöglich weitergehenden Schritt schauen. Einige Experten sagen ja, der Verwaltungsaufwand, der sei zu groß, die Ukrainer wieder aus dem System zu nehmen, die bislang schon Bürgergeld erhalten haben. Sind Sie dem nachgegangen?
Ja, natürlich ist es ein gewisser Verwaltungsaufwand. Deswegen haben wir auch in den Koalitionsverhandlungen eine Güterabwägung vorgenommen. Ich glaube schon, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass das Bürgergeld vom ersten Tag weg keinen Beitrag dazu geleistet hat, die Arbeitsmarktintegration von Ukrainern zu verbessern. Das kann man ja daran sehen, dass die Arbeitsmarktintegration in Deutschland deutlich schlechter ist als in praktisch allen anderen EU-Mitgliedstaaten. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich die Gegebenheiten so zur Kenntnis nehmen, wie sie sind und auf dieser Grundlage versuchen, eine Verbesserung zu erreichen. Und deshalb sind wir zu dieser Vereinbarung im Koalitionsvertrag gekommen. Und die Zielsetzung ist jetzt, dass wir das möglichst schnell umsetzen. Es ist in den nächsten Wochen damit zu rechnen, dass das Bundesarbeits- und Sozialministerium dafür auch einen Vorschlag vorlegen wird.
Sie haben die Integration in den Arbeitsmarkt gerade angesprochen, auch den Vergleich mit anderen Ländern. In Deutschland ist ja nur etwa jeder dritte Ukrainer, erwerbsfähige Ukrainer hier im Job. In Großbritannien etwa jeder zweite. Also ein großer Unterschied. Was macht denn Ihre Bundesregierung dort anders, um diese Zahl weiter zu erhöhen als die vorherige?
Ja, ich glaube, zum einen geht es darum, dass wir zum einen schon erhebliche Schritte vorwärts gekommen sind. Die Arbeitsmarktintegration lag vor kurzem auch noch bei 24%. Sie konnte jetzt also kontinuierlich die letzten Monate gesteigert werden, aber sie ist nicht zufriedenstellend. Dass nur jeder dritte erwerbsfähige Ukrainer tatsächlich auch berufstätig ist. Das ist zu wenig und vor allen Dingen im Vergleich zu anderen. Ich glaube, dass man einerseits die notwendigen Maßnahmen zur Unterstützung auf dem Weg in den Arbeitsmarkt weitergehen muss, aber auf der anderen Seite eben auch dafür sorgen muss, dass die Leistungen jenseits des Arbeitsmarktes nicht so hoch sind, dass eine Arbeitsmarktintegration für die Betroffenen dann häufig keinen Sinn macht. Es muss also immer so sein, dass zu arbeiten am Ende den Menschen auch mehr bringt, als nicht zu arbeiten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir da noch Luft nach oben haben.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Thorsten Frey, Bundeskanzleramtschef.
Sehr gerne, Herr Fuest.
Und mit Thorsten Frey habe ich aus Termingründen bereits am Abend gesprochen. Kann beim Bürgergeld wirklich viel eingespart werden? Dazu hat Jim Bob Nikschas vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
Die Debatte über Kürzungen beim Bürgergeld wirkt wie eine Beruhigungspille für die arbeitende Mitte. Auf Kosten von denen, die von 6 Euro 3 Mahlzeiten am Tag bezahlen sollen. Mehr ist im Bürgergeld dafür nicht vorgesehen. Immer noch gehen CDU und CSU mit der Illusion hausieren, im Sozialstaat ließen sich Milliardenbeträge einsammeln. Das aber ist für viele Expertinnen und Experten ein Märchen. Und während selbst Kinder nicht an Märchen glauben, denkt CSU-Chef Markus Söder, er könne das ändern, wenn er die Geschichte nur oft genug erzählt. Die Realität aber ist komplizierter. Kurzfristig ließe sich wohl Geld einsparen, wenn alle Geflüchteten aus der Ukraine kein Bürgergeld mehr bekämen. Im Asylbewerberleistungsgesetz wären es pro Person knapp 100 Euro im Monat. Dafür aber blieben sie wohl länger im System, denn Sprachkurse oder eine Mitwirkungspflicht gibt es nur im Bürgergeld. Dazu käme die aufwendige und kostspielige Umsetzung. Was also wäre langfristig damit gewonnen? Auch die Behauptung, das Bürgergeld sei per se zu hoch, ist ein Placebo. Zuletzt sind die Regelsätze inflationsbedingt zwar stark gestiegen, in diesem Jahr dafür gar nicht mehr. Das heißt nicht, dass es im Sozialstaat nichts zu tun gäbe. Die verschiedenen Leistungen könnten besser aufeinander abgestimmt werden. Missbrauch und Schwarzarbeit gehören stärker bekämpft. Und wer Bürgergeld bekommt und arbeiten könnte, sollte das auch müssen. Aber vor allem die Union sollte endlich aufhören, so zu tun, als wären damit die drängendsten Probleme in diesem Land schon gelöst. Um davon abzulenken, dass die Regierung dringend nötige Reformen bei Rente und Pflege vertagt und zugleich Schulden in dreistelliger Milliardenhöhe macht. Darüber täuschen auch Märchen nicht hinweg. Echte Lösungen wären die bessere Beruhigungspille.
Die Meinung von Jim Bob Nikschas. Mehrere tausend Jahre Geschichte trägt die Stadt Nîmes im Süden Frankreichs mit sich. Nicht direkt zu erkennen an diesen Hochhäusern, in einem Stadtteil, der zu den Drehscheiben des Drogenhandels im Land gehört. Und damit zu einem der besonders gefährlichen Orte Europas. Die potenziellen Gewinne aus dem Verkauf illegaler Drogen locken kriminelle Netzwerke an, stellt auch der Europäische Drogenbericht 2025 fest und nennt in dem Zusammenhang auch Tötungsdelikte und die Ausbeutung von Jugendlichen. In Nîmes führen rivalisierende Clans einen Drogenkrieg. Um Jugendliche dort besser zu schützen, gibt es seit kurzem eine nächtliche Ausgangssperre für unter 16-Jährige. Michael Strempel.
Für Touristen ist Nîmes eine Attraktion. Die berühmte römische Arena, mediterrane Gassen in der Altstadt, Urlaubsatmosphäre. Für seine Einwohner ist Nîmes inzwischen ungemütlich geworden. Gewalttätige Drogenbanden beherrschen ganze Stadtviertel. Die Auswirkungen sind bis ins Zentrum zu spüren. Ich wohne hier in einem privaten Wohnhaus mit mehreren Parteien. Und selbst da wird inzwischen schon mit Drogen gehandelt. Stimmt schon, Nîmes hat wirklich keinen guten Ruf, was den Drogenhandel angeht. Der schlechte Ruf liegt vor allem an Stadtvierteln wie diesem, Pissevin, südwestlich des Zentrums. Es wird terrorisiert von rivalisierenden Drogenbanden. Seit Monaten gibt es Schießereien mit Toten und Verletzten. Die Anwohner trauen sich kaum noch vor die Tür. Unsere Kunden haben Angst. Letzte Woche kamen weinende Mütter mit Kindern im Kinderwagen. Die wollten ganz schnell die Medikamente und dann wieder zurück und sich zu Hause verbarrikadieren. Eine alte Frau hat gesagt, sie sei angegriffen worden, als sie das Haus verlassen wollte, um hierher zu kommen. Die Stadtverwaltung hat drastische Maßnahmen ergriffen. Ausgangssperre ab 21 Uhr für alle unter 16 Jahren. Die Dealer werben gerne Jugendliche auf der Straße an. Draußen werde es abends schlicht zu gefährlich. Hier haben sie sogar schon versucht, Straßensperren zu errichten. Hier war offenbar was los. Seit 2 Wochen kontrolliert die Polizei hier jeden Abend. Heute wurde entschieden, es soll mindestens 2 weitere Wochen so bleiben. Die Sicherheitslage sei weiterhin angespannt. Unser Ziel ist es, Jugendliche von Straftaten abzuhalten. Es geht nicht darum, jeden Jugendlichen zur Polizeiwache zu bringen, der die Ausgangssperre missachtet. Das wäre Unsinn. Nîmes ist mit dem Problem der Drogenbanden nicht allein. Andere Städte quer durch Frankreich hatten deshalb zuvor schon Ausgangssperren für Jugendliche verhängt. Manche Experten halten diese jedoch für reine Symbolmaßnahmen. Die Bürgermeister sehen sich Situationen gegenüber, die sie nicht mehr kontrollieren können. Sie müssen aber trotzdem ein Signal an ihre Wähler senden, welches zeigen soll, dass sie die Lage im Griff haben. Manche in Nîmes haben die Hoffnung schon aufgegeben, dass sich in Stadtvierteln wie Pissevin noch einmal etwas ändern könnte. Ich habe in den 80er Jahren da gelebt. Da war das noch sehr angenehm. Heute, wenn Sie kein Dealer sind oder kein Drogenkonsument, dann gehen Sie da einfach nicht hin. So einfach will es sich die Stadtverwaltung nicht machen. Aber die Überwachung der Ausgangssperre ist teuer. Ob sie langfristig aufrechterhalten werden kann, ist deshalb mehr als fraglich.
Das, was in der Hauptstadt des Libanon vor nunmehr 5 Jahren geschah, gilt als eine der größten nicht-nuklearen Explosionen weltweit. 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodierten im Hafen. Das Nitrat wird eigentlich gebraucht, um Düngemittel herzustellen, funktioniert aber auch als Sprengstoff und wurde dort ohne Sicherheit gelagert. Mehr als 220 Menschen starben, etwa 6000 wurden zum Teil schwer verletzt. Ein ganzer Stadtteil von Beirut wurde zerstört, während vor der Explosion zahlreiche Gebäude nahe des Wassers stehen, ist von ihnen nach der Detonation fast nichts mehr übrig. Auch die Bilder vom vergangenen Jahr zeigen noch zahlreiche Lücken beim Wiederaufbau. Immer noch wurde niemand zur Rechenschaft gezogen, was viele auf den bisherigen starken Einfluss der Terrororganisation Hisbollah zurückführen. Aus Beirut berichtet Vera Rudolph.
Hiyam al-Bikai und Ibrahim Kaden kommen fast täglich zum Grab ihres Sohnes, beten zusammen, trauern. Der Jahrestag der Explosion ist sein Todestag. Ahmed Kaden wurde nur 27 Jahre alt. Das ist sein neues Zuhause. Ich wünschte, ich könnte ihn in seinem richtigen Zuhause besuchen. Ich wünschte, er hätte eine Familie, er hätte Kinder. Aber nun liegt er hier begraben. Der 4. August 2020, ein kollektives Trauma. Knapp 3000 Tonnen falsch gelagertes Ammoniumnitrat explodieren im Hafen von Beirut, reißen mehr als 200 Menschen sowie Ahmed in den Tod. Tausende werden verletzt, Hunderttausende verlieren ihr Zuhause. Jetzt, nach 5 Jahren, haben Ahmeds Eltern erstmals Hoffnung. Seit Anfang des Jahres hat der Libanon eine neue Regierung. Präsident Joseph Aoun und Ministerpräsident Nawaf Salam haben den Familien der Opfer Aufklärung versprochen. Gestern Besuch am Hafen. Der Ministerpräsident weiht eine Allee ein. Jeder Olivenbaum steht für einen Toten. Es ist das erste Mal, dass überhaupt ein hochrangiger Politiker in der Nähe des Hafens spricht. Es ist nun in der Hand der Justiz und wir werden alles tun, was die Justiz von uns verlangt. Das ist Teil unseres Versuchs, das Vertrauen der Menschen in uns zurückzugewinnen. Rechtsanwalt Milhelm Khalef vertritt die Opfer der Familien mit einem Team aus freiwilligen Kollegen ehrenamtlich vor Gericht. Mehr als 1200 Akten hat er auf dem Tisch. Er will sich dafür einsetzen, dass die Immunität hochrangiger Politiker von damals aufgehoben wird. Das ist eine historische Chance, den Grundstein für die Zukunft des Libanon zu legen. Denn ein Libanon ohne Gerechtigkeit und ohne Rechenschaft ist eine Bananenrepublik. Und das dürfen wir nicht akzeptieren. Das Land hat jetzt die Chance, auch innenpolitisch einen neuen Kurs einzuschlagen. 2020 kontrollierte die pro-iranische Hisbollah-Miliz Teile des Hafens, war stärkste militärische Kraft und Teil der Regierung. Jetzt ist sie durch die täglichen Angriffe Israels massiv geschwächt. Präsident Joseph Aoun hat das Ziel, die Hisbollah zu entwaffnen. Doch bis heute halten sie weiter Stellungen im Land und pflegen laut Experten weiter Parallelstrukturen im politischen System. Es gibt etwas, das als Deep State bezeichnet wird. Der Deep State ist ein anderer Ort. Dort werden die Ermittlungen blockiert. Ahmeds Eltern hoffen, dass wenigstens die neue Regierung ihr Versprechen hält. Mein Sohn ist gestorben. Ohne Wahrheit, ohne Gerechtigkeit könnte es morgen eine weitere Explosion mit Opfern geben. Denn ohne Aufarbeitung keine Gerechtigkeit und auch kein Neuanfang für das traumatisierte Land.
Unsere Korrespondentin Vera Rudolph ist für uns in Beirut. Vera, wie hast du den heutigen Tag erlebt?
Ja, heute haben Märsche und Gedenkveranstaltungen stattgefunden. Die Opfer der Familien haben unweit des Hafens ihrer Toten gedacht. Dort wurden auch die Namen der Opfer ausgerufen. Viele Menschen haben sich eben diesen Märschen angeschlossen. Denn egal, wen ich hier in den letzten Tagen gefragt habe, der Schmerz, das Trauma, der sitzt extrem tief in der Bevölkerung. Und die Menschen wollen auch nicht, dass eine Aufklärung weiter verjährt.
Und vor welchen Herausforderungen steht denn der Libanon?
Also zum einen liegt das Land wirtschaftlich am Boden, es braucht dringend Reformen. Zum anderen haben die Menschen eben überhaupt kein Vertrauen mehr in die Politik. Die jungen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sehen ihre Zukunft im Ausland oder haben das Land bereits verlassen. Und zum anderen hat Präsident Aoun eben die Entwaffnung der Hisbollah zur Priorität gemacht. Denn außenpolitisch haben der Westen und auch die arabischen Golfstaaten daran ihre finanzielle Unterstützung für den Libanon geknüpft, mit dem Ziel, dass das Land eben nicht mehr Verhandlungsmasse iranischer Interessen ist. Denn täglich gibt es ja auch weiter Angriffe Israels auf Hisbollah-Stellungen und das trotz Waffenruhe.
Vielen Dank für diese Eindrücke aus Beirut, Vera Rudolph. Und wir kommen zurück nach Deutschland. Der Weg zur Arbeit und Baustellen sind Dinge, die sich meist nicht so gut vertragen. In Ferienzeiten ärgern sich zusätzlich Urlauber. Seit vergangenem Freitag saniert die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Hamburg und Berlin, eine der meistbefahrenen im Land. Der Fernverkehr wird umgeleitet, die Fahrt dauert mit dem ICE rund 45 Minuten länger als bislang. Noch mehr müssen diejenigen auf sich nehmen, die dort mit dem Regionalzug zum Job fahren, denn für sie heißt es nun auf Busse umsteigen. Eine der größten Schienenersatzverkehre, die es in Deutschland je gegeben hat. Ob und wie das klappt, berichtet aus Brandenburg Max Kell.
Herbert Möller wartet, mal wieder. Es ist sein erster Arbeitstag seit der Streckensperrung und der 64-Jährige ist am Nachmittag gerade auf dem Rückweg von seiner Schicht aus Berlin. Aber sein Schienenersatzverkehr kommt einfach nicht.
Seit morgen um 3 Uhr unterwegs.
Seit heute Morgen um 3 Uhr.
Um 3 Uhr unterwegs, ja. Und wenn ich Glück habe, bin ich heute Abend um 17 Uhr zu Hause.
Möller wohnt in Küritz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, arbeitet in Berlin. Hin und zurück ist er jetzt mindestens 3 Stunden länger unterwegs, wenn alles reibungslos klappt. Sein Ersatzverkehrbus braucht ab hier noch 97 Minuten.
9 Monate soll ich jetzt jeden Tag 3 bis 4 Stunden länger unterwegs sein? Geht nicht.
Sind Sie denn auf die Bahn angewiesen?
Ja.
Also Auto als Ausweichmöglichkeit?
Ja, möchten Sie jeden Monat 400 bis 500 € bezahlen, nur an Spritkosten?
Das geht alles nicht, sagt Möller, der bei der Messe Berlin als Instandhaltungsmonteur arbeitet, noch.
Alternativmäßig sage ich ihm, was ich im nächsten Monat meine Rentner abgebe und dann ist Feierabend. Ich hätte gerne länger gearbeitet, mache ich aber nicht.
Durch die Generalsanierung dauert für viele der Arbeitsweg deutlich länger. Die Stimmung hier im Umsteigebahnhof Wustermark ist deswegen heute...
Naja, bescheiden.
Wenn das so anfängt, dann möchte man nicht wissen, wie es 9 Monate weitergeht.
Denn die Streckensperrung Berlin-Hamburg trifft vor allem auch den Regionalverkehr. Ganze Regionen sind nur noch mit dem Ersatzverkehr zu erreichen.
Wie viel brauchen Sie denn länger jetzt?
Halbe Stunde. Halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück.
Fast eine Dreiviertelstunde länger. Und dann weiß ich gern, ich muss 4-mal umsteigen und weiß nie, wie ich die Züge kriege oder den Bus dann anschließen und so weiter.
Neben fehlenden Beschilderungen, kein Servicepersonal für Fragen und Orientierungsproblemen ist genau das heute die größte Anfangsschwierigkeit, der Umstieg von Bahn auf Bus. Immerhin, die Busse kommen regelmäßig. Es sei der größte Schienenersatzverkehr in ihrer Geschichte, sagt die Bahn. Eine Mammutaufgabe. Und der Betreiber verspricht, weiter nachzujustieren.
Ich glaube schon, dass wir noch das eine oder andere haben, wo wir uns noch verbessern können in der Routine, die jetzt kommen wird die nächsten Tage. Aber wie gesagt, wir sind soweit zufrieden mit dem, was angelaufen ist, mit unseren 28 Linien und 170 Fahrzeugen, die im Betrieb sind, zuzüglich noch einer Betriebsreserve.
Auch die Bahn als Auftraggeber sagt, sie sei zufrieden. 9 Monate bleiben jetzt, um davon auch die Kunden zu überzeugen.
Und wir schauen jetzt auf den Nachrichtenüberblick mit dir, Susanne.
Bundesfinanzminister Klingbeil ist zu seinem Antrittsbesuch in die USA gereist. In Washington trifft er zunächst seinen Amtskollegen Bessent. Dabei will Klingbeil unter anderem ausloten, wie verhandlungsbereit die USA im Hinblick auf Stahlimporte sind. Ab Donnerstag wollen die USA Zölle von 15% auf zahlreiche Waren aus der EU erheben. Für Stahl- und Aluminiumprodukte bleibt es vorerst bei 50%. Vor mehr als einem Jahr stürmten Terroristen eine Konzerthalle nahe Moskau und schossen auf die Besucher. Anschließend setzten sie das Gebäude in Brand. 149 Menschen starben, mehr als 600 wurden verletzt. Nun hat in Moskau der Prozess begonnen. Vor Gericht müssen sich 4 mutmaßliche Attentäter aus Tadschikistan verantworten, sowie 15 mutmaßliche Komplizen. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte die Tat für sich reklamiert. Russlands Präsident Putin hat mehrfach die Ukraine beschuldigt, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Kiew wies das stets zurück. Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und weniger Stress sind wesentlich für eine gute Gesundheit. Doch nur 2% der Menschen in Deutschland gelingt ein solcher Lebensstil. Das geht aus dem neuen Report der Deutschen Krankenversicherung hervor. Demnach verbringen die Menschen immer mehr Zeit im Sitzen, im Durchschnitt mehr als 10 Stunden pro Werktag. Etwa 1 Stunde intensive Bewegung sei notwendig, um 8 Stunden Sitzen auszugleichen, heißt es in dem Report. Das tue aber nur jeder Dritte. Neue Hitzewelle in Spanien und Portugal. In einigen Regionen Spaniens wurden heute Temperaturen von mehr als 40 Grad gemessen. Die Behörden meldeten einen ersten Hitzetoten. Auch in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen extrem hoch bleiben. Damit steigt die Waldbrandgefahr weiter. In Portugal wurden deshalb vorsorglich viele Gebiete gesperrt. In diesem Sommer wurden in Spanien und Portugal bereits große Waldflächen durch Brände vernichtet.
Sie war die erste Weltausstellung in Deutschland überhaupt. 25 Jahre ist sie her, die Expo 2000 in Hannover. Eine eigene kleine Welt wurde damals errichtet, um Einblicke in die Zukunft von Arbeit und Mobilität, von Energie und Kommunikation im 21. Jahrhundert zu geben. Doch einige sahen das Motto der Zeit voraus: Mensch, Natur und Technik. 40 Millionen Menschen aus aller Welt wollte sie anlocken. Lediglich 18 Millionen kamen. Und dennoch gilt sie als ein Erfolg für die Stadt. Nun könnte in Berlin ein neuer Versuch gestartet werden für eine Expo 2035 mit einem neuen Konzept. Griet von Petersdorf war mittendrin in Berlin, um den Initiatoren auf dem Weg zur Bewerbung über die Schulter zu schauen.
Wenn es nach Daniel Jan Gill geht, kommt Berlin groß raus mit der Expo 2035. Er weiß, Großprojekte von oben verordnet, das mag der Berliner nicht. Also soll es keine typische Weltausstellung werden, bei der sich alles auf ein Gelände mit Länderpavillons konzentriert, sondern eine möglichst dezentral mit nachhaltigen Projekten auf die ganze Stadt verteilt.
Die Geschichte der Pavillons muss weitererzählt werden. Der Pavillon ist quasi die ganze Stadt. Das ist ein großer Pavillon, wir alle gemeinsam.
Das wäre so ein Projekt à la Berliner Pavillon. Luftfilter auf der Basis von Moos, also Natur pur mitten im Einkaufszentrum von Köpenick. Das Ganze ist energiearm, innovativ und kühlt. Die Werner von Siemens Stiftung fördert Forschungs- und Technologieprojekte. Sie findet die Expo-Idee gut, da zeigt man, was man kann, zum Beispiel autonome Logistik. Und das könnte ein Expo-Projekt werden, Regentonnen als Wassertankstellen für Bäume. Diese beiden Männer haben das initiiert in Berlin-Charlottenburg. Hier kann jeder gießen, wenn es zu trocken ist.
Sagt Ihnen Expo 2035 in Berlin schon was?
Ja. Davon haben wir gehört.
Ja.
Das wäre natürlich fantastisch.
Das Expo-Team ist ins Ludwig-Erhard-Haus gezogen zur IHK Berlin. Nun geht es um ein konkretes Konzept. Unternehmer Daniel Jan Gill sammelt Ideen und Gedanken. Warum überhaupt Berlin? Warum Deutschland?
Was wollen wir der Welt geben? Das ist ein elementarer Punkt.
Peu à peu können hier Projektverantwortliche einziehen. Hier wird diskutiert und geplant, so im Brainstorming-Raum mit freihängenden Sesseln, gut für die Inspiration.
Wir stehen auf jeden Fall noch ganz am Anfang und da kommt noch einiges auf uns zu.
Daniel Jan Gill ist nun viel unterwegs. 2026 soll sich die Bundesregierung um die Expo 2035 bewerben, so sein Ziel. Dafür braucht er die Unterstützung der Berliner Politiker. Dirk Stettner, CDU-Fraktionsvorsitzender, ist pro Expo. Mal wieder was Positives aus der Hauptstadt. Vergeigte Wahlen und andere Probleme sind noch in Erinnerung.
Das ist das Team, das jetzt gerade an dem Konzept sitzt.
Natürlich ist die Expo auch ein Kraftakt für die Stadt. Also ja, aber mit Vorsicht.
Die Berlinerinnen und Berliner müssen das natürlich wollen. Das werden wir auch vorher klären.
17 öffentliche Klaviere werben nun für die Expo in Berlin. Allmählich soll die Idee in das allgemeine Berliner Bewusstsein sickern. Auch im Flughafen Schönefeld steht nun eins. Das Team hat hier einen Store eröffnet. Man lernt, die 17 Global Goals der UN, also die globalen Ziele wie Nachhaltigkeit oder Gerechtigkeit, sollen der Leitfaden sein für die Expo in Berlin. Die Begeisterung wirkt ansteckend. Dass es vielleicht schief geht mit der Bewerbung, nein, das ist nicht vorgesehen.
Wer keine Visionen hat und an größere Sachen glaubt, der wird die Kleinen noch nicht schaffen.
Und wieder Politiker Klinken putzen.
Naja, hier gibt es viele Türen. Ich sag mal, ein paar Türen habe ich hier schon klopfen dürfen. Bei einigen wurde nicht aufgemacht bisher, aber das werden wir in den nächsten Monaten noch ändern.
Termin bei Bausenator Gäbler, SPD. Problem, Berlin bewirbt sich schon um Olympia, will auch die internationale Bauausstellung, jetzt auch noch die Expo, ob das eine gute Idee ist? Gäbler bekommt erstmal einen Anstecker mit der Aufforderung, alles möglich zu machen. Und der meint, klar, ist machbar auf den ersten Blick.
Das kann sehr gut funktionieren, wenn man es aufeinander abstimmt und vor allen Dingen, weil es sehr, sehr unterschiedlich gelagert ist.
Daniel Jan Gill, der Berliner mit Vision, ist überzeugt, die Stadt kann mehr. Und wenn alles so läuft, wie er sich das vorstellt, dann gilt der Spruch auf dem seit langem leerstehenden internationalen Kongresszentrum. Dauert noch ein bisschen, aber wird mega.
Ja, und wir warten immer noch auf ein paar Mega-Sommertage, Carsten. Was kannst du uns da anbieten?
Dauert noch ein bisschen, Helge. Aber nur ein kleines bisschen. Dafür ist die Wetterentwicklung, die zu diesem zweiten Teil des Sommers führen wird in dieser Woche, die könnte man unter meteorologischen Aspekten durchaus als mega bezeichnen. Wir müssen auf diese Wolkenformation hier achten über den britischen Inseln. Daraus hat sich heute ein sehr sehenswertes Sturmtief entwickelt, besser gesagt ein Orkantief. Und das ist etwas ganz Außergewöhnliches, im Hochsommer über Europa einen solchen Wolkenkringel zu sehen. Man kann hier regelrecht erahnen, wie die Wolken hier über Schottland hinweg schießen. Und dort gab es heute verbreitet schwere Orkanböen. In den Highlands wurde an einer Wetterstation auf ungefähr 900 Metern Höhe eine Windgeschwindigkeit von 176 Kilometer pro Stunde gemessen. Aber selbst weiter unten an den Küstenorten gab es Orkanböen mit 128 bzw. 133 Kilometer pro Stunde. So stürmisch wird es glücklicherweise bei uns nicht. Aber diese Wolken, die jetzt in den Abendstunden den Nordwesten Deutschlands erreicht haben, die sind wichtig für uns, denn die bringen Regen und für morgen, für einen Tag, noch einmal kühlere Temperaturen, wie wir hier sehen können, am Trend von Weimar. Es geht nach unten, wenn dieses Regengebiet kommt. Aber dann kommt eher der Sommer im Verlauf der nächsten Tage. Dann marschieren die Temperaturen Richtung 30 Grad, wie das Wochenende wird. Davor stehen noch ein paar Fragezeichen. Was wir aber genau wissen, aktuell, das ist der Regen, der aus diesen Wolken von diesem schottischen Orkantief bei uns herausfällt. Und wir sehen auch bei uns ziemlich viel Wind in der Höhe, denn diese Regenwolken ziehen ziemlich schnell von West nach Ost. Und sie bewegen sich im Verlauf der Nacht weiter, kommen Richtung Mitte Deutschlands voran, sind hier morgen Vormittag. Das heißt, der Tag beginnt im Süden mit Sonnenschein. Hinter dem Regengebiet setzt sich allerdings auch sehr schnell sonniges Wetter durch, bevor dann am Nachmittag im Norden nochmal wechselhaftes Schauer- und Gewitterwetter einsetzt. Dann im Süden letzte Schauer- und Gewitterwolken aus diesem Wolkenband heraus. Die Temperaturen heute Nacht 12 bis 20 Grad, morgen verbreitet nur 19 bis 23, also nicht sommerlich, im Süden 24 bis 27 Grad. Übermorgen am Mittwoch im Nordosten immer noch ein paar Regenschauer. In der Mitte und im Süden schon ziemlich freundliches Wetter. Am Donnerstag dann ziemlich sonnig. Das bei 25 bis 30 Grad.
Das hört sich doch schon mal wunderbar an, Carsten. Vielen Dank für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen am Montagabend. Hier im Ersten geht es weiter mit der Reportage »Explosives Erbe«.
Und zwar über die seit dem Zweiten Weltkrieg immer noch im Boden liegenden Blindgänger.
Und wir sind morgen wieder für Sie da. Sehr gerne. Kommen Sie gut durch die Nacht. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.